SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Matthias Alexander Schmidt herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Religion und Welt. Ich habe sie ausnahmsweise nicht im Funkhaus Hallberg in einem unserer Hörfunkstudios aufgezeichnet, sondern ich habe meinen Gast in Saarbrücken besucht. Gott wird Teil der saarländischen Landesverfassung. Wenn man so will, ist das diese Woche vielleicht der krönende Karriereabschluss meines Gesprächspartners, denn er war 20 Jahre lang gewissermaßen der evangelische Cheflobbyist, in Anführungszeichen, gegenüber der saarländischen Politik, hat im Auftrag der Kirchenleitungen der evangelischen Kirche im Rheinland und der Pfalz die Beziehungen zwischen den beiden Landeskirchen und dem Saarland gepflegt, Kontakte zu Landtag, Regierung und Ministerien, politischen Parteien, Vereinigungen und Verbänden. Diese Woche beginnt nach 20 Jahren sein Ruhestand. Kirchenrat Frank Matthias Hofmann, danke für die Einladung hier in Ihre Räumlichkeiten direkt neben der Saarbrücker Ludwigskirche gegenüber der Staatskanzlei.
Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Und es ist in der Tat, finde ich, eine privilegierte Lage. Ich sage oft, es ist das schönste evangelische Büro der Welt hier im Saarland, in einem historischen Stängelhaus am Ludwigsplatz, das der evangelischen Kirchengemeinde gehört. Gar nicht weit zur Staatskanzlei, zur Ministerpräsidentin oder eben auch zum Pfarrer der Ludwigskirche. Man sich eng austauschen konnte, man sich aber auch mal am Fenster getroffen hat für einen kleinen Plausch. Das macht das Saarland auch liebenswert, dass hier die Wege kurz sind, dass man sich schnell verständigen kann und dass man, wenn man sich ordentlich verhält, auch sehr freundschaftlich miteinander umgehen kann.
Über Gott in der neuen Präambel der saarländischen Landesverfassung hat meine Kollegin letzte Woche mit ihrem katholischen Pendant ausführlich gesprochen, mit Katja Göbel, der Leiterin des katholischen Büros Saarland. Und Frau Göbel sagte sinngemäß, ich fasse das mal zusammen, es gehe bei der Formulierung Verantwortung vor Gott nicht um den christlichen Gott oder den Gott der Institution Kirche, wenn man so will, sondern Verantwortung vor Gott, das ist eine demokratische Aussage, die bedeutet, Gott als transzendente Kraft führt dazu, dass menschliche Macht nicht absolut sei. Also es ist gar keine religiöse oder konfessionelle Aussage und auch keine theologische Antwort auf die theologische Frage, wer ist Gott? Und die Frage würde ich gerne an Sie weitergeben. Wer ist Gott für Sie persönlich? Welchen Gott oder welches Gottesbild, theologisch gesprochen, wollten Sie in den letzten 20 Jahren mit Ihrer Tätigkeit im politischen Rahmen in die Politik, in die Gesellschaft tragen?
Für mich war eine wichtige Erkenntnis, die ich eben aus einer langjährigen Beschäftigung mit dem Judentum entnommen habe, auch in der Auseinandersetzung mit einem jüdischen Rabbiner, Yehuda Ashkenazi, als ich 2 Jahre mit dem Stipendium Bernardinum in Holland studiert habe, in Utrecht und am jüdischen Lehrhaus in Hilversum, dass wir einen Gott haben, der eben uns durch die Geschichte hindurch begleitet, in guten und in schweren Zeiten, als ein sehr dynamisches Gottesverständnis, der eben Menschen begleitet in Wüstenzeiten. Man hat es ja gesehen in den Geschichten des Alten Testaments, dass Gott das Volk Israel begleitet über 70 gute, 70 schlechte Jahre. Gott hat sich für mich natürlich in Jesus Christus offenbart. Von da habe ich immer gesagt, wir stehen in der Nachfolge Jesu und schauen auf das Leben Jesu, was er uns vorgelebt, was er uns gelehrt hat. Das sind zum einen auch religionskritische Dinge. Er hat ja den Tempeltische umgeworfen und hat gesagt, ihr habt aus dem Tempel eine Last der Höhle gemacht, also gegen eine zu starke Verzweckung in ökonomischer oder auch in anderer Hinsicht, dass wir uns Gott dienstbar machen und ihn in ein bestimmtes Bild zwängen, aus dem er sich eben immer wieder auch befreit. Das kann man im Judentum auch lernen, dass man wegkommt von einem statischen Gottesbild, sondern zu einem sehr menschennahen Gott, dem auch nichts Menschliches fremd ist und der uns auf diese Weise auch in unserer Schwachheit annimmt. Und das bedeutet theologisch, dass man eben auch den Blick nach unten richtet, also dem Nächsten beistehen, gucken, wer Hilfe nötig hat. Und das war im Grunde auch ein handlungsleitendes Motiv in meiner 20-jährigen Arbeit.
Das wollte ich gerade fragen. Wo hatten Sie denn den Eindruck, brauchten saarländische Politik und Gesellschaft dieses Gottesbild besonders?
Ja, wenn man sich an Sprüche 31, Vers 8 hält, tue deinen Mund auf für die Stummen und dieses Gottesbild vertritt, das ja dann auch Jesus sich zu eigen gemacht hat und dadurch eben auch göttlich geworden ist, bedeutet das, dass man nach den Schwächsten in unserer Gesellschaft schaut, dass man dahin guckt, wo es schmutzig, wo es dunkel ist und sich davor auch nicht scheut, die Hände schmutzig zu machen. Das hat sich praktisch in meiner Arbeit gezeigt, dass ich mich im Beirat gegen Armut sehr stark engagiert habe, dass es einen Reichtums- und Armutsbericht im Saarland gibt. Es gab dann ungefähr nach 6 Jahren meines Hierseins eine erste Sozialstudie bei der damaligen Sozialministerin Monika Bachmann. Und dann gab es ja auch 2 Reichtums- und Armutsberichte und es wurden eben auch Gegenstrategien entwickelt, etwa mit einem Hilfefonds, den auch der Beirat verwaltet von 1 Million. Aber dass man natürlich auch Strukturen ändert, etwa mit der quartiersbezogenen Armutsbekämpfung. Und das war für mich im Grunde immer wichtig. Der ehemalige Präses Nikolaus Schneider hat es einmal so formuliert, dem Reichtum ein Maß und der Armut eine Grenze zu geben. Und das ist auch eine Verpflichtung von Jesus, hat er gesagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, denn dass ein Reicher in das Himmelreich kommt, dass man eben auch die Reichen in unserem Lande daran erinnert, dass starke Schultern mehr tragen müssen als schwache Schultern. Das hat der ehemalige Ministerpräsident Peter Müller auch immer betont. Wiewohl am Anfang, in meiner Anfangspredigt vor 20 Jahren, hatte ich auf die damals neue Studie des Diakonischen Werkes hingewiesen, dass jedes 5. Kind in Armut lebt. Das ist damals nicht so gerne gehört worden. Wobei ich den Politikern jedweder Couleur immer gesagt habe, wir von der evangelischen Kirche wollen konstruktiv kritisch sein, versteht es als eine Hilfe, um noch eine bessere Politik eben für Arme, für Benachteiligte, für ausgegrenzte Menschen zu machen. Das bedeutet für mich eben, in der Nachfolge Jesu zu stehen, für die Sache derer, die sich nicht selbst vertreten können, da zu sein. Und das sieht man etwa auch in der Schulseelsorge. In der Corona-Zeit hat unsere Schulseelsorge an den Schulen sehr gut gewirkt, sodass sogar einige Schulleiter gesagt haben, wir wollen mehr Stunden für Schulseelsorge haben, damit Schüler nicht total abgehängt werden.
Wo sind Sie denn, würden Sie sagen, auf Widerstände gestoßen mit diesem Gottesbild, das auf die Schwachen schaut? Haben Sie das auch erlebt?
Ja, das habe ich an dem Punkt erlebt, wo es eben um unsere Kirchenasylvereinbarung von 1982 ging. Das ist eine gute Vereinbarung, nicht den Staat in seinem Recht zu beschneiden, sondern wie es der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Wolfgang Huber gesagt hat, das Recht noch besser zu machen, nachzuschärfen, zu gucken, hat man bei Abschiebeverfügungen Aspekte vergessen, die im Sinne der Nächstenliebe aber Berücksichtigung finden müssen. Und in den Anfangsjahren haben wir ja eine Anerkennungsquote gehabt von über 90% bei Kirchenasylen, dass Menschen eben bleiben konnten, die aus Afghanistan, aus Syrien, aus anderen Ländern, wo Krieg und Verfolgung und politische Verfolgung herrschten, eben haben bleiben können. Und in den letzten Jahren hatten wir kaum mehr Kirchenasyle, weil von bundesstaatlicher Seite, dem Bundesamt für Migration, die Bedingungen für Kirchenasyle immer weiter verschärft wurden. Und was ich eben merke, ist, wenn man daran erinnert, dass die Nächstenliebe eben auch eine Fanstenliebe ist und eben nicht nur deutschen Staatsbürgern gilt, sondern allen Menschen, so wie Jesus das vorgelebt hat und wie es auch die kirchliche Soziallehre ja auch besagt, muss man feststellen, dass Politik sich immer stärker von vor allen Dingen auch sehr rechtsgesinnten Kreisen dahin drängen lässt, sehr schnell Menschen eben auch wieder abzuschieben, weil man den Eindruck erwecken möchte, dass man handlungsfähig ist und etwa auch Leute abgeschoben werden, die gut integriert sind und da oft auch die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt. Und das finde ich eben sehr bedauerlich, dass wir da eine wesentlich restriktivere Vorgehensweisen der Behörden erleben, als das noch etwa vor 8, 9 Jahren gewesen ist.
Nächstenliebe gilt universal, Menschlichkeit sollte universal gelten. Das sind ja Dinge, die Sie in Ihrer Rolle als Beauftragter der evangelischen Kirche in die Politik nochmal reingebracht haben, in die Gesellschaft von der Kirche aus hineingegeben haben. Jetzt gibt es auch den umgekehrten Fall, zum Beispiel beim Themenbereich sexualisierte Gewalt in der Kirche, wo es ja durchaus möglich wäre und auch immer wieder angedacht ist, gefordert wird, dass auch der Staat oder staatliche Stellen der Kirche helfen bei der Aufarbeitung, weil sich ja immer klarer zeigt, dass die Kirche selber als Institution, aus der ja die Täter kamen oder kommen, nicht selber unabhängig aufarbeiten kann. Wie stehen Sie dazu? Wie haben Sie sich in dem Bereich engagiert, dieser Hilfe oder Intervention durch staatliche Stellen in den kirchlichen Bereich hinein, um unabhängiger aufarbeiten zu können und Gerechtigkeit herstellen zu können, was die Kirche ja selber so nicht tun kann für die Betroffenen?
Die EKD hat sich, man mag sagen, vielleicht auch zu spät, und weil wir Protestanten leider zu Unrecht auch oft gesagt haben, das ist allein ein Problem unserer katholischen Schwestern und Brüder, was es nicht ist und was sich durch die letzten Studien eben ergeben hat, dass eben Machtgefälle auch in der evangelischen Kirche besteht und Machtmissbrauch eben auch in der evangelischen Kirche eine große Rolle spielt. Und da sind wir dabei, auch zu analysieren, woran das liegt und dass man das abstellen muss. Es jetzt eben verschiedene Aufarbeitungskommissionen im Bereich der evangelischen Kirche in Deutschland gibt. Hier das Saarland gehört zur Aufarbeitungskommission West. Und wir haben großen Wert darauf gelegt, dass eben auch von staatlicher Seite Fachleute dabei sind, die uns beraten, uns vor gewissen Stolperfallen bewahren oder vor Betriebsblindheit. Und die saarländische Landesregierung hat eben auch eine Person benannt, die mitwirkt. Auch die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat das getan, sodass wir eben auch hoffen, dass die blinden Flecken, die wir in der Vergangenheit noch hatten, dass die eben gemildert, wenn nicht eben ganz beseitigt werden.
Könnte es denn da aus Ihrer Erfahrung mit Politik und Zivilgesellschaft hilfreich sein, dass es tatsächlich nochmal eine Stelle gibt außerhalb von Kirche, also verfasster Kirche, und außerhalb der betroffenen Kreise, meinetwegen aus dem Staat, die sozusagen dann nochmal vermittelt oder entscheidet? Weil also die Betroffenen können ja nicht zugleich Kläger und Richter sein. Das ist ja ein Problem, was sich immer wieder stellt.
Ja, vielleicht werden Sie überrascht sein, aber das gibt es bereits. Und zwar war das Ministerium für Bildung und Kultur hier im Saarland im Zuge des Missbrauchsfalls von dem ehemaligen Priester Dillinger, gab es Unzufriedenheiten, wie das in der Diözese Trier gehandelt worden ist, am Anfang, muss man sagen. Mittlerweile sind da Dinge ja auch anders gehandhabt worden. Dann hat man entschieden, dass man eben selbst auch eine Stelle im Ministerium einrichtet, wo Betroffene sich unmittelbar hinwenden können. Wir sitzen alle in unserer Gesellschaft in einem Boot. Und alles, was mithilft, Missbrauchsverhalten aufzudecken, Menschen zu unterstützen, die missbraucht worden sind, das ist gut. Und da gibt's für mich nicht innerhalb der Kirche, außerhalb der Kirche, sondern finde es eher auch hilfreich, wenn außerhalb der Kirche es Stellen gibt, wo sich Menschen hinwenden können, die sagen, ich vertraue dieser Institution nicht mehr. Dann finde ich es geradezu notwendig, dass die eben auch Anlaufstellen außerhalb der Kirche haben und diese Anlaufstellen uns informieren und dann aber auch uns begleiten und auch, sagen wir, kontrollieren, ob wir gut damit umgehen. Denn wir wollen das ja. Wir sind von unserem Auftrag sogar geradezu verpflichtet. Ich habe das vorhin ja gesagt, der Blick nach unten richtet sich immer auf die Schwachen und auf die Opfer in dieser Gesellschaft und natürlich auch die Opfer, die innerhalb der Kirche entstanden sind. Und das ist ja gerade das Schlimme, dass wir uns als Kirche eigentlich für die Schwachen in der Gesellschaft stark machen wollen und sollen von unserem Auftrag her. Und dass es einzelne Menschen gibt, die diesen Auftrag des Evangeliums als Amtsträger ja nun geradezu missbraucht haben, indem sie selbst eben Menschen zu Opfern gemacht haben. Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Und deswegen ist bei uns in der Kirche auch die Fallhöhe so hoch. Denn auf der einen Seite ist das Missbrauchsthema in Schulen, in der Politik, in Kunst und Kultur. Es glaube doch niemand, dass es dort weniger Missbrauch gibt als in der Kirche. Das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ich glaube mittlerweile, dass wir in der Kirche auch relativ, sage ich, ja, weit sind in der Aufarbeitung. Und trotzdem muss man eben gucken, ob wir da genug tun, wenn wir den Anspruch an uns selbst haben, dass wir eben evangeliumsgemäß leben sollen und das anderen sagen und selbst das nicht praktizieren. Das ist ja eigentlich das Schlimmste, was es gibt, und macht dann eben in der Tat, kann auch eine ganze Institution unglaubwürdig machen.
Und macht ja auch die Vorbildrolle nochmal größer. Also wenn die Kirche so aufarbeitet, dass es hohen Standards genügt, kann das ja auch eventuell hilfreich sein. Zumindest könnte man den Anspruch haben als Kirche, dass andere, meinetwegen, Sie sprachen von Sportverbänden, sich daran eventuell irgendwann ein Beispiel nehmen könnten.
Dazu muss es aber wirklich auch vorbildlich sein. Ja? Und da arbeiten wir dran, soweit man das eben aufarbeiten kann. Weil sagen wir, seelische Probleme werden Menschen durch Missbrauch wahrscheinlich ein Leben lang haben. Oder es gibt viele, die jedenfalls sagen, wir sind heute noch dadurch belastet, auch in unserem Verhältnis zu anderen Menschen, weil wir sexuell missbraucht worden sind, weil unsere Liebe, die wir hatten, die eben missbraucht worden ist. Trotzdem will ich noch eine Sache sagen. Auch wenn es systemische Probleme sind, es gibt eben auch viele Dinge in unserer Institution, wo wir Menschen eine Heimat bieten, wo wir Menschen auch helfen mit unserer Diakonie oder mit unserer Seelsorge, Krankenhausseelsorge, mit Gefangenenseelsorge. Also dass wir in vielen Bereichen drin sind, wo wir nach wie vor ein Stück Lebenshilfe geben. Und es wird oft gesagt, naja, das sind jetzt wieder so Ausweichmanöver oder das sind ja doch Selbstrechtfertigungen. Und ich glaube, da müssen wir trotzdem sagen, wir haben eine gute Botschaft. Und das war eigentlich auch meine Arbeit, immer so ein Werben zu sagen, bei allem, was in der Kirche auch nicht gut ist, wo wir allzu menschlich sind, dass man trotzdem noch sieht, wo viel Gutes passiert. Und ich hoffe, dass wir das in unserer Arbeit in beiden Kirchen auch weiterhin werden deutlich machen können, dass wir Menschen eben helfen wollen, ein gutes, gottwohlgefälliges, aber auch zufriedenes Leben zu führen.
An diesem Sonntag, wenige Tage also nach Ihrem Ruhestandsantritt, ist einer der verkaufsoffenen Sonntage in Saarbrücken. Auf der Website der Stadt wird wie folgt dafür geworben, Zitat, gemütlich bei einem Kaffee am St. Johanna Markt, entspanntes Schlendern durch die malerischen Straßen der Saarbrücker Innenstadt oder die Suche nach großartigen Schnäppchen, einkaufen, einmal ganz entspannt genießen, Handel und Gastronomie, freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher, die einen genussvollen und erlebnisreichen Sonntag verbringen möchten, Zitat Ende. Warum werden Sie da, auch wenn das so gemütlich und schön klingt, wahrscheinlich eher nicht hingehen? Oder vielleicht
also,
doch?
Also wir werden mit Sicherheit da nicht hingehen. Ich hatte gestern im Büro meine letzte Sitzung und das war erfreulicherweise unsere Allianz für den Freien Sonntag im Saarland, wo Gewerkschaften und Kirchen an einem Strang ziehen, wo aber auch das einmalig, wie der Kampf um den Gottesbezug des interreligiösen Bündnisses, dass die Synagogen Mitglied in dieser Allianz für den Freien Sonntag ist. Der Richard Beermann hat es damals auch ausführlich begründet, eine wunderbare Begründung vom Sabbatgebot her gegeben, dass er sich für einen Ruhetag in der Woche stark macht. Sehen Sie, diese Ökonomisierung aller Lebensbereiche und dieses immer schneller, immer höher, immer weiter und Konsum um des Konsumieren Willens. Und wir machen es euch schön, aber dieses gemütliche Beisammensitzen, wie es hier beschrieben wird von der Stadt Saarbrücken, ist ja auch wieder verbunden mit Konsumieren, ja, mit der Steigerung des Bruttosozialproduktes. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir werden im Saarland nach wie vor uns für den Erhalt des Sonntagsschutzes einsetzen. Wir wollen auch, sagen wir, die stillen Feiertage weiterhin so gestaltet wissen, dass sie würdig sind und eben das Tanzverbot bestehen bleibt. Man kann das ganze Jahr rund um die Uhr tanzen. Warum dann Einzelne meinen, sie müssen diese wenigen Tage, wo die Gesellschaft einmal zur Ruhe und zum Nachdenken kommt, nun auch für Juppai die, Juppai da benutzen, das habe ich nie verstanden. Ja, vielleicht bin ich auch mittlerweile zu alt dazu. Wir sind zusammen in dieser Allianz nach wie vor der Meinung, dass die Gesellschaft gemeinsame Ruhepunkte braucht, Zeit, um in den Gottesdienst zu gehen, um sich auf das Wesentliche im Leben zu besinnen, kranke Nachbarn zu besuchen, für die Familie, für die Beziehungen da zu sein, für sich selbst Zeit zu haben, für eine Wanderung, eine Sportveranstaltung zu besuchen, kulturellen Interessen nachzugehen oder einfach mal ein gutes Buch zu lesen, also die Seele baumeln lassen. Und ich bin sogar der Meinung, dieses alte Wort in der Verfassung, dass der Sonntagsschutz der seelischen Erhebung dient. Wenn man das in moderne Worte übersetzt, dann heißt es eben einmal auch aus dem Hamsterrad herauszugehen, zu gucken, was sind eigentlich die Beziehungen in meinem Leben wert, was ist wirklich wichtig, was brauche ich zum Leben wirklich. Und es ist manchmal viel weniger, als man denkt. Und sich auf diese Dinge an einem Tag in der Woche rückzubesinnen und sagen wir, den Geschmack der Freiheit der Kinder Gottes zu genießen, das ist mir und den anderen Mitstreitenden nach wie vor wichtig und wir hoffen, dass die Politik nach wie vor da auch mit uns in einem engen Dialog ist und sich für den Schutz des Sonntags auch um der Beschäftigten willen einsetzt.
seelische Erhebung, die Seele baumeln lassen. Ich glaube, das sind auch Wünsche, die man Ihnen gut für den Ruhestand mitgeben kann. Frank Matthias Hofmann, Kirchenrat, herzlichen Dank für das Gespräch. Nach 20 Jahren als evangelischer Beauftragter für das Saarland werden Sie in den Ruhestand verabschiedet. Danke sehr.
Ich bedanke mich und wünsche allen Zuhörenden Gottes Segen und alles Gute.